Episode 357 Wandelprozesse für Geschäftsmodelle. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Frank Ilk bei mir im Podcastgespräch. Er sagt von sich, er ist leidenschaftlicher Innovator. Hallo Frank.
Hallo Götz, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und wie du sagst, ich bin ein leidenschaftlicher Innovator. Liebe es, mich mit unbekannten Dingen auseinanderzusetzen.
Ja, und das, auch wenn man vielleicht jetzt hinter dem Titel unserer Episode das nicht direkt vermuten könnte, aber ich glaube, es ist ein wichtiges Element. Wir unterhalten uns über Wandelprozesse für Geschäftsmodelle und in dem Kontext natürlich, das ist einer der Gründe in meinem Weltbild, dass ich halt irgendwie Herausforderungen habe in Bezug auf mein Geschäftsmodell.
Absolut, also Herausforderungen stehen ja im Endeffekt im Unternehmensalltag tagtäglich an. Und die betreffen manchmal das Geschäftsmodell, wenn es große Themen sind und oft auch kleinere Sachen. Aber das ist natürlich das Daily Business in einer Unternehmung, sich verschiedensten Herausforderungen und dem Wandel eben zu stellen. Absolut.
Was ist denn deine Erfahrung? Weil das ist dann im Grunde bei mir immer die Anschlussfrage. Was sind die Ursachen, die da dahinter stecken? Mein Daily Business könnte man sagen, ja, läuft so, läuft so, läuft so.
Genau, das ist auf der einen Seite, aber da kommen wir bestimmt nachher noch dazu, das Daily Business, der größte Hemmschuh des Wandels. Ja. Vor allem, wenn es gut läuft und Unternehmungen sehr erfolgreich sind, dann vergisst man oft eben nach links und rechts zu schauen. Ich glaube, genau das ist das Thema, Wandel eben wahrzunehmen, nach links und rechts schauen und vor allem eben auch vielleicht ein Stück weit in die Zukunft zu schauen. Also ich möchte nicht sagen, dass irgendjemand die Fähigkeit besitzt, in die Zukunft zu schauen, aber man kann natürlich bestimmte Indizien, Trends, Entwicklungen wahrnehmen und sich eine flexible Position verschaffen in einer Unternehmung, um eben auf verschiedene Arten des Wandels reagieren zu können. Das ist aus meiner Sicht auch die große Kunst, eben diese flexible Position zu schaffen in einer Unternehmung neben dem Daily Business, das wir gerade angesprochen haben, das uns vielleicht davon abhält, aufgrund von Zeitmangel, Ressourcenknappheit, Budgets und so weiter und so fort, sich praktisch zu einem gewissen Teil eben auch mit Trends, mit zukünftigen Entwicklungen auseinanderzusetzen, die eben dann unter Umständen einen Impact auf das bestehende Geschäft haben, die einen Wandel hervorrufen.
Ja, was ich da immer im Grunde auch wieder, das merke ich jetzt gerade, ist so ein bisschen Reflex von mir schon fast, dann da anschließe, die Frage, was passiert denn, wenn ich es halt nicht mache, wenn ich den notwendigen Wandel halt nicht angehe?
Also das ist halt immer die Frage, notwendiger Wandel, also vorhersehen, wie gesagt, kann man natürlich die Zukunft nicht. Aber wenn ich mich nicht damit auseinandersetze, dann kann man sehr sicher sagen, dass man überrascht wird, wenn ein Wandel ansteht und ein zwingend notwendiger Wandel vielleicht ansteht. Und ich finde, da gibt es ein ganz gutes Beispiel. Es ist auch nicht kein super radikales, disruptives Beispiel. Aber mit Beginn der Covid-Pandemie zum Beispiel haben sich verschiedene Unternehmen sehr leicht getan, umzuswitchen auf diesen Remote-Modus und digitale Konferenzen, Videocalls und so weiter, weil im Vorfeld eben schon ein gewisses Interesse da war, man vielleicht experimentiert hat mit der einen oder anderen Software, digitale Meetings eben schon mal getestet hat, dann ist es relativ einfach, einem solchen krassen Change von heute auf morgen praktisch in die Remote-Welt durchzuziehen oder erfolgreich durchzuziehen, wenn ich da schon Erfahrungen gesammelt habe. Bei anderen Unternehmen, für die das Remote-Work im Endeffekt vollkommen neu war, die hatten dann erstmal ein paar Wochen lang, sage ich mal Tage, Wochen, damit zu kämpfen, sich diesem Wandel zu stellen praktisch. Und man verliert eben Zeit, man verliert Anschluss, im dümmsten Fall, das ist jetzt wie gesagt ein relativ kleines Beispiel, aber im dümmsten Fall verliert man natürlich auch den Anschluss an den Wettbewerb, wenn man Wandel verschläft.
Ja, und das können ja, das finde ich ein gutes Beispiel, das können ja ganz subtile Dinge sein, wo man jetzt erstmal auf den ersten Blick vielleicht sogar sagt, oh, was hat jetzt, bloß weil ich halt ein bisschen remote arbeite, was hat das mit meinem Geschäftsmodell zu tun? Aber spätestens dann, was mir jetzt spontan einfällt, wenn ich halt mit Kundenkontakten, mit Lieferantenkontakten an der Stelle auch umgehen muss, dann ist das für mich jetzt ein Teil des Geschäftsmodells.
Absolut, genau. Und das konnte ja eben auch niemand vorhersehen. Also um auf die Frage zurückzukommen, wie richtet man sich auf Wandel ein und kann man es identifizieren? Wahrscheinlich tut man sich schwer, ganz konkret die Themen, also außer man arbeitet natürlich proaktiv. Wandel hat ja immer zwei Seiten. Einmal das Thema reaktiv. Ich stelle mich auf verschiedenste Szenarien ein. Ich versuche eine flexible Position mir zu erarbeiten, um reagieren zu können. Auf der anderen Seite kann ich Wandel natürlich auch ganz proaktiv gestalten. Also, keine Ahnung, das ist zwar wahrscheinlich ein ausgelutschtes Beispiel, aber mit Tesla und der E-Mobilität ist ja ein Thema proaktiver Wandel. Ich gehe als erster voran und versuche einen Markt zu verändern in dem Beispiel, indem ich als Innovationsführer praktisch vorangehe, dann gestalte ich ja Wandel und habe dann vielleicht die Zulieferindustrie in dem Beispiel als wie soll man sagen, die haben dann die Position der Reaktion praktisch, aber das sind ja diese zwei Perspektiven aus meiner Sicht. Ich kann proaktiv Wandel gestalten, vorausgehen und ich kann mich reaktiv im Endeffekt vorbereiten auf verschiedene Themen, die da eventuell kommen können. Und aus meiner Sicht als leidenschaftlicher Innovator eben, sollte man auf beiden Spielfeldern irgendwie aktiv sein.
Ja, das möchte ich insofern vielleicht noch ein bisschen. Und ich finde gut diese Differenzierung, diese zwei Pole, nenne ich es jetzt mal, das noch ein bisschen vertiefen im Sinne, vielleicht gibt's auch gar keine, aber wenn ja, was wären so typische Anzeichen? Wenn wie die Hütte brennt oder wenn sowas wie Covid in dem Beispiel eintritt, dann glaube ich, sollst du letztlich gemerkt haben. Aber es gibt ja, glaube ich, eben halt auch subtilere Dinge.
Ja, also man kann ja, also wenn die Hütte brennt, ist natürlich ein absolut relevantes Anzeichen, ist aber ist meistens zu spät praktisch, um da loszulegen. Es gibt ja Methoden und das mache ich jetzt, das habe ich über die letzten Jahre praktisch bei meinem alten Arbeitgeber gemacht. Ich habe mich jetzt zum Jahreswechsel auch selbstständig gemacht, zum Thema Innovationsmanagement. Und da gibt es ja methodische Ansätze, um praktisch diese Early Signals im Endeffekt zu erkennen, über Szenarien, über Trends, die man interpretieren kann. Es gibt ja eine ganze Anzahl von Zukunftsforschern im Endeffekt. Das ist ja eine ganz eigene Disziplin geworden mittlerweile. Und diese Ergebnisse, also man muss kein Zukunftsforscher werden, aber diese Ergebnisse der Zukunftsforschung kann man natürlich in regelmäßigen Abständen für sich selber interpretieren. Und so kann man Szenarien für die spezifische Unternehmung entwickeln, die dann natürlich auch eine Relevanz haben, sollten sie kommen oder auch nicht. Also ergeben sich im Endeffekt Möglichkeiten zur proaktiven Inszenierung von Wandel und eben auch eine flexible Position zur Reaktion auf Wandel aus. Also aus meiner Sicht sollte man sich, oder zumindest jede Unternehmung, die sich mit der Zukunftsfähigkeit der eigenen Unternehmung auseinandersetzen, ein Stück weit um die Zukunft kümmern und diese Zeichen, die da aus der Forschung kommen, die Trends, gesellschaftliche Strömungen, Regulatorik und so weiter im Auge behalten, um dann eben auch Szenarien zu entwickeln, die eine hohe Relevanz für die eigene Unternehmung haben. Und so kann man sich vorbereiten auf den Wandel.
Ja, es gibt ja da dieses schöne Zitat, ich krieg's jetzt wahrscheinlich nicht eins zu eins hin und wer es gesagt hat, kommt mir jetzt auch nicht mehr in den Sinn. Aber in Bezug zur Zukunft, natürlich kann ich sie nicht vorhersagen, aber ich kann sie halt gestalten.
Genau. Ich kann sie gestalten und ich kann im Endeffekt schon auch Prognosen, Szenarien entwickeln, die dann, also wie im Wetterbericht, also gutes Wetter kann man nicht gestalten. Vielleicht ein blödes Beispiel. Aber ich kann ja irgendwie Prognosen erstellen und gucken, was denn da auf mich zukommen könnte, mich darauf einstellen, auf jeden Fall, ja.
Ja, dann wird man auf jeden Fall nicht überrascht, wenn man 5 Minuten, nachdem man zur Tür raus ist, vom Regen eben.
Genau, und dann hat man wahrscheinlich einen Regenschirm dabei.
Ja, ja, genau. Und das kann ja manchmal schon ausreichen.
Genau.
Ja, gut. Jetzt wird man wahrscheinlich über das Thema auch nicht reden, wenn das alles ganz locker wäre, wenn sich Unternehmen, Klammer auf und noch weitere, die Menschen dann zum Schluss, wenn die sich jetzt mit Veränderung ganz, ganz leicht tun würden. Aber ich glaube, wir erleben alle ja eher das Gegenteil. Was sind für dich so die Gründe, wenn man dieses, ja, ich glaube schon, ist ja schon ein großes Szenario, Wandel des Geschäftsmodells. Wenn wir uns das angucken, was sind da so die Gründe, die du wahrnimmst?
Ja gut, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und der erste Impuls ist ja irgendwie schon immer bewahren auf der einen Seite. Und dann ist für mich auch ein Treiber, ist ja nicht unbedingt die Freiwilligkeit. Also es ist bei ein paar ganz wenigen, die da vielleicht forschend auch unterwegs sind. Aber der Großteil, also zum großen Teil ist der Treiber der Gesellschaft ja nicht die Freiwilligkeit, sondern der Zwang irgendwie. Und das ist auch ein Hemmschuh. Also ich glaube, die große Masse setzt sich vielleicht nicht jeden Tag damit auseinander, was könnte denn morgen sein, sondern bin ganz zufrieden im Hier und Jetzt und versuche auch bestehenden Status zu sichern, das bestehende Geschäftsmodell zu sichern und in der Routine zu bleiben. Das Problem ist nur an der Stelle, und ist gerade dieses Thema Reaktion, das ich vorher angesprochen habe, der Wandel trifft ja oft von außen diktiert ein. Also ich meine, niemand hier oder ich, einzelne Unternehmungen haben ja keinen großen Einfluss auf gesellschaftliche Strömungen oder Regulatorik, minimalst vielleicht. Also oft kommt der Wandel ja von außen und ich muss mich dran anpassen. Und das ist eben die Schwierigkeit, wenn ich mich nicht damit auseinandersetze, das überhaupt wahrzunehmen. Und die Tendenz ist ja schon die, dass ich mich im Hier und Jetzt aufhalte. Sie hatten es vorher angesprochen, erfolgreiche Geschäftsmodelle, lange Historie, erfolgreiche, über Jahrzehnte erfolgreiche Unternehmen, profitabel. Da versucht man natürlich zu 110% den jetzigen Kunden zu bedienen, das jetzige Geschäft am Laufen zu halten und lässt es oft außer Acht, was könnte denn von außen sonst noch auf mich zukommen. Und das sollte man aber vielleicht zu einem gewissen Anteil eben mit einbauen in Strategie, Vorausschau und eben Zukunftssicherheit sichern. Und da sage ich gar nicht, dass das irgendwie ein Hauptelement sein muss, aber das sollte ein Element sein eben. Also natürlich ist das bestehende Geschäft elementar wichtig, Wirtschaft, also Wirtschaftsunternehmen müssen irgendwie profitabel sein und einen Mehrwert schaffen, Geld erwirtschaften, Umsatz erwirtschaften. Und zu einem kleinen Teil müssen sie aber auch, wenn sie zukunftsfähig sein wollen, eben über das bestehende Geschäft hinaus gucken. Und also in der Wissenschaft oder in der Wissenschaft gibt es den Begriff der Ambidextrie. Das heißt, dort wird die Polarität beschrieben zwischen Exploitation und Exploration. Also Exploitation auf der einen Seite bis Verbesserung des Bestands, Bewahrung und Verbesserung des Bestands und die Exploration auf der anderen Seite. Neues austesten, Experimente machen, neues Wissen aufbauen, über den Tellerrand hinausschauen. Und im Endeffekt sollte man da eine gute Balance finden zwischen diesen beiden Polen und beides aber betreiben. Beides gleich wichtig aus meiner Sicht. Deshalb sollte man beides betreiben. Und da gibt es ja diesen schönen Spruch. Exploitation pays your salary and exploration pays your pension. Und das finde ich eigentlich ganz, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ich muss im Hier und Jetzt natürlich sichern, was ich aufgebaut habe und auf der anderen Seite auch ein Stück weit aber investieren in die Zukunft, experimentell austesten, um eben auch für nächste Generationen oder langfristig praktisch Erfolg zu sichern.
Ja, das finde ich ein sehr spannendes Zitat. Und ich würde ja nicht mal so ganz groß in Richtung weite Generationen, sondern eben durchaus mit einem gewissen Eigennutz, nämlich die eigene Pension. Also, ja.
Ja, absolut. Also das stimmt, gebe ich dir voll recht. Muss nicht in Generationen denken, wenn man das ganze Thema KI anschaut. Das ist ja, also für die, die nicht total tief drin gesteckt sind, auch von heute auf morgen praktisch passiert. Mhm. Und so weit muss man gar nicht in die Zukunft schauen, da hast du recht.
Gut, jetzt haben wir ja, oder habe ich den Wandelprozess definiert oder vorgegeben, wie auch immer man das nennen mag. Und da steckt natürlich so ein bisschen auch der Gedanke drin, ja, wie gestalte ich das? Zum Beispiel, welche Phasen durchläuft so ein Prozess? Kann man davon überhaupt reden?
Ja, also ich habe die letzten Jahre ja viel an so radikalen Themen, also wenn man das Ambidextrie-Beispiel wieder hernimmt, auf dieser explorativen Seite gearbeitet. Und da gibt es natürlich Unterschiede zu inkrementeller Innovation oder diesem Thema Exploitation. Und gerade für diese experimentellen Themen, da verläuft der Wandelprozess, also je radikaler das, desto sichtbarer wird es. Aus meiner Sicht so, im ersten Schritt, also organisatorisch gedacht jetzt, ich implementiere eine disruptive, super radikale Innovation in einem Unternehmen. Da wird im ersten Schritt natürlich ignoriert schon die neue Technologie, das neue Thema, das neue Projekt, die Innovation. Dann wird das Ganze belächelt, also es funktioniert ja ohnehin nicht, weil und unzählige Gründe aufgezählt, warum Dinge nicht funktionieren. Sobald es aber dann den Anschein macht, dass Dinge funktionieren, wird oft bekämpft, weil das ja, also gerade disruptive Innovationen ja auch als Angriff praktisch verstanden werden können auf die eigene Daseinsberechtigung, wird oft bekämpft. Und sobald dann aber sichtbar wird, dass wenn die Unternehmung selbst disruptiert oder radikale Innovationen fördert, das Geschäftsmodell einfach breiter wird und ich im Regelfall innovativer wahrgenommen werde, aber auch mehr Geschäft machen kann auf der anderen Seite durch neue Technologien, dann wird es oft akzeptiert am Ende des Tages dann und sogar befürwortet. Also es ist so ein Wandelprozess, den ich jetzt schon öfter beobachtet habe mit diesen vier Stufen. Ich ignoriere, ich belächle es, ich bekämpfe es, ich akzeptiere und befürworte sogar dann am Ende des Tages, gerade bei radikaleren Innovationen.
Ja, finde ich insofern sehr spannend, weil das im Kleinen, wenn es halt um Verbesserung geht, jetzt in meinem Kontext Geschäftsprozesse verbessern, erlebe ich natürlich im Grunde genau das Gleiche. Und jetzt, ich vermute mal, aber das wird man jetzt gleich hören von dir, da steckte ja auch der Faktor Mensch drin, auch wenn du es jetzt vielleicht noch nicht direkt ausgesprochen hast. Ich will das insofern noch ein bisschen hinterfragen im Sinne von auch verschiedenen Rollen, die vielleicht sogar eine und dieselbe Person in den verschiedenen Phasen dann einnimmt. Aber was erlebst du da? Und B, wie kann man halt dann damit umgehen? Weil das ist ja immer die spannende Frage.
Was erlebe ich da? Also was ich ganz interessant finde, ist, dass also gerade bei diesen großen Innovationsthemen, radikaleren Innovationen, dieser Prozess immer wieder von vorn anfängt. Also ich habe ein Thema implementiert erfolgreich, bin die vier Phasen durchlaufen und habe eine große Anzahl von Befürwortern gewonnen am Ende des Tages. Ich komme jetzt mit der nächsten Innovationsidee um die Ecke und dann geht es von vorn los. Dann habe ich wieder, es wird ignoriert, belächelt und das finde ich eigentlich ein ganz interessantes Phänomen irgendwie, dass es immer wieder von vorne, natürlich wächst da ein Bewusstsein, eine Offenheit für Innovation, das passiert da schon, aber es ist natürlich schon, du musst schon immer wieder argumentieren, warum das jetzt wieder relevant ist für die Unternehmen. Wir haben doch gerade und das passiert da natürlich schon auch, aber was ich dann natürlich schon erlebe, ist, dass das die ganze Thematik an sich, auch wenn sich das teilweise ein bisschen wiederholt, die Diskussionen im Mittel, im Durchschnitt eine Unternehmung wahnsinnig voranbringt in Richtung Offenheit für neue Themen, Offenheit für neue Technologien und vielleicht sogar auch die intrinsische Motivation selber irgendwie neue Themen zu gestalten. Also man kann durch diese innovativen Prozesse und Themen, die da umgesetzt werden, auch die Kultur ein Stück weit verändern mit der Zeit.
Ja, da kommt mir jetzt der Gedanke und da mal die Nachfrage an dich, Aspekt Kultur. Da drängt sich mir ein Stück weit so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem auf. Und da jetzt die Chance eben, deine Erfahrung mal abzufragen, sollte ich eher zuerst an der Kultur arbeiten oder ist es für dich eher eine Folge, dass sich die Kultur verändert?
Also da habe ich eine ganz spezielle, oder was heißt eine spezielle Meinung, aber eine sehr klare Meinung dazu. Ich finde, dass Kultur ein Resultat von Aktionen ist. Also Kultur entsteht aus Dingen, die ich tue. Ich kann nicht Kultur verändern, indem ich, keine Ahnung, Methoden implementiere und irgendwie den Auftrag herausgebe. Ich möchte jetzt, keine Ahnung, Thema heute, Wandelprozess, ich möchte einen Wandel vorantreiben, macht jetzt mal. Bin ich absolut überzeugt davon, dass die Kultur ein Resultat ist aus den Aktionen, die ich mache und die entsteht. Das heißt, um auf deine Frage zu antworten, es kommt zuerst die Aktion, ich weiß jetzt nicht, ob das die Henne oder das Ei ist, aber es kommt zuerst die Aktion und das Resultat ist dann eine Kulturveränderung.
Ja, und ein Stück weit, glaube ich, also ich bin da voll bei dir, kann man jetzt sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, wenn mir die Kultur nicht gefällt, dann sollte ich halt auch mal über meine Aktionen, greife ich den Begriff aus, nachdenken und vielleicht auch mal drüber nachdenken, welche Aktionen fördere ich denn, was unterstütze ich selber als jetzt Entscheidungsträger, Verantwortungsträger, wie gehe ich selber als Vorbild voran und was folgt dann daraus?
Absolut. Und das kann man, finde ich, auch, also das kann man auf alles übertragen. Jetzt bin ich eher so der Innovationsmensch. Du arbeitest ja im Lean-Umfeld eben auch. Mhm. Und da ist es, das ist ja genauso aus meiner Sicht. Die Kultur von Lean oder, also du verbesserst mich, du bist ja Experte in dem Feld. Aber für mich ist die Kultur in diesem ganzen Lean-Thema ist ja, ich möchte mich jeden Tag verbessern. Also gestern war der schlechteste Tag ever und morgen, oder heute ist der schlechteste Tag ever, morgen ist es besser. Also die kontinuierliche Verbesserung praktisch.
Ja.
Und das kann ich ja nicht implementieren, indem ich jedem sage, hey, ihr verbessert jetzt jeden Tag, sondern das ist ja was intrinsisch motiviert passieren muss. Und das kann ich aus meiner Sicht nur über Leuchttürme oder positive, erfolgreiche Beispiele machen, eine intrinsische Motivation schaffen, das sagt, oh ja, das ist cool, was die da drüben gemacht haben, ich möchte es morgen auch einfacher haben und ich möchte auch verbessern praktisch. Deshalb ist Kultur immer ein Resultat aus der Aktion. Und ich gebe dir zu 100% recht, oder ich bin da zu 100% der gleichen Meinung wie du. Wenn die Kultur nicht passt, dann sind die Aktionen vielleicht nicht unbedingt die richtigen.
Ja. Du hattest noch einen anderen Punkt erwähnt und das möchte ich auch noch ein bisschen vertiefen. Ich habe, zumindest kam es bei mir so an, im Grunde muss ich im Wandel selber eine Form von Routine schaffen, dass es also im Grunde normal ist, sich zu wandeln. Und andererseits natürlich aber, und das, glaube ich, sollte man sich auch immer wieder vors Gedächtnis holen, ins Gedächtnis holen, dass natürlich auch, so wie du es ausgedrückt hast, es auch eine Routine im Widerstand gibt. Komischerweise, in Anführungszeichen. Das heißt, obwohl ich gestern mal was auf links gedreht habe und wenn ich es heute nochmal machen muss, zucken die Leute trotzdem wieder.
Ja, zum gewissen Grad natürlich, es ist individuell unterschiedlich, aber in der Masse, glaube ich, ist das so, ja. Genau. Und der Change oder der Wandel an sich, das ist für mich auch so ein Thema. Das ist was Stetiges und das ist ja auch gut so, weil die Welt, wenn ich jetzt aus einer Unternehmensperspektive spreche, die Welt um ein Unternehmen herum oder um uns als Individuen, die verändert sich ja tagtäglich und die wird morgen anders sein oder in 10 Jahren, in einem Jahr auf jeden Fall anders sein, als es jetzt ist. Deshalb ist der Wandel und der Change eigentlich ein ganz normaler Prozess. Und wie du sagst, Change Management sollte praktisch beibringen, dass der Wandel an sich das Konstante ist. Also der Wandel an sich ist im Endeffekt das Normale. Der Widerstand vielleicht eben auch, wie du sagst, an sich ist das Normale. Und nicht, wir haben jetzt ein Thema, ein Change und dann sind wir fertig und haken dran. Das ist ja oft, was in Change Management passiert. Ich arbeite auf einen Change hin und der überholt mich eigentlich während der Implementierung schon wieder. Und das ist eben so ein Punkt, den du da ansprichst, wo ich die Meinung vertrete ganz einfach. Der Wandel ist das Normale und Change Management sollte praktisch lehren, wie ich mit Wandel umgehe und das als normal und Routine auffasse.
Ja, und eben da, du hast das Stichwort Projekt genannt, nicht mit diesem Projektcharakter von wegen klares Ende, Anfang, ja, okay, aber klares Ende existiert in der Stelle in meinem Weltbild nicht.
Absolut, bin ich ja genau der gleichen Meinung.
Gut, jetzt haben wir uns auf, ich möchte mal so ausdrücken, auf einen neutralen Menschen vielleicht konzentriert oder vielleicht nur am Rande gestreift. Aber natürlich haben wir jetzt in der Organisation, in einem Unternehmen auch so Aspekte wie Führung. Und das ist auch ein Punkt, den ich ein bisschen beleuchten möchte. Was ist deine Erfahrung bezüglich Wandelprozesse im Kern? Aber ich glaube, es ist sehr, sehr allgemeines Thema mit Geschäftsmodellen. Welche Rolle, was nimmst du da wahr, spielt da Führung im Positiven, aber vielleicht halt auch manchmal im Hinderlichen?
Also ich mache da zum Thema Führung gar keinen Unterschied, wenn ich ehrlich bin, ob das jetzt sich um den Wandelprozess oder um den Standardprozess handelt. Ich denke, Führung sollte sich damit auseinandersetzen, praktisch intrinsische Motivation zu stiften, egal an welcher Stelle das ist. Also egal, ob das im Wandelprozess ist oder im Standardprozess. Und dazu ist aber notwendig, dass Führung auf Individuen zugeschnitten wird. Also um intrinsische Motivation freizusetzen. Ist, glaube ich, jeder Mensch verschieden, jeder Mensch anders, jeden triggert irgendwas anderes. Und das ist für mich die eigentliche Führungsaufgabe, auf Individuen einzugehen und in jedem Individuum intrinsische Motivation, ein Feuer zu entfachen.
Ja, das finde ich sehr wichtig. Und ein Stück weit, glaube ich, ich habe es auch rausgehört, eben sich selber ja bewusst zu machen, vielleicht einzugestehen, im Sinne von ein bisschen flapsig ausgedrückt, Führungskräfte sind halt auch bloß Menschen und deshalb manchmal halt durchlaufen sie vergleichbare Prozesse. Manchmal ein bisschen früher, weil sie vielleicht Dinge auch bloß früher erfahren und so erlebe ich es dann manchmal. Sie sind dann schon wieder in diesem, nennen wir es mal, aufsteigenden Ast, wo sie sich mit Dingen vielleicht abgefunden haben, wo sie die positiven Aspekte entdeckt haben für sich. Und dann sind sie was erstaunt, warum vielleicht ihre Mitarbeiter nicht Chaka Hurra schreien. Weil die halt jetzt noch in dem Tal sitzen, einfach weil es zeitlich versetzt ist.
Absolut. Das ist im Endeffekt diese zeitliche Komponente, diese Dimension kommt da auch noch dazu. Klar, die stecken in unterschiedlichen Phasen und jeder Mensch tickt unterschiedlich. Das ist schon ein multidimensionales Konstrukt praktisch oder eine multidimensionale Aufgabe, die Führungskräfte haben, auf jeden Fall.
Ja, das macht es manchmal nicht einfacher, aber das ist halt dann ein bisschen flapsig ausgedrückt der Grund, warum sie halt den einen oder anderen Euro am Monatsende mehr im
sehe ich auch so, ja.
Gut, zum Abschluss ein bisschen die Frage, die stelle ich immer ganz gern, wenn man sich jetzt mit dem Thema in der Voraussicht oder vielleicht auch, muss ich was tun, näher beschäftigen will, wo kann man mehr darüber erfahren? Du hast gesagt, du bist relativ frisch, jetzt wenn wir vom Jahresanfang 2025 reden, gibt es schon irgendwas, wo man noch was nachlesen kann? Von dir allgemein zu dem Thema?
Genau, das kann man. Also ich bin, wie du sagst, frisch im Geschäft. Ich habe eine Social-Media-Präsenz auf LinkedIn und bastel an der Webseite. Die Webseite ist auch schon aktiv, LinkedIn logischerweise auch aktiv. Die verändert sich tatsächlich aber noch fast täglich, muss ich sagen. Das heißt, auf LinkedIn und der Webseite kann man sich informieren über verschiedenste Themen, die ich da so mache. Und auf der anderen Seite kann auch gerne jeder, der Interesse hat an wie, also rund ums Thema Innovation von Organisation über Identifikation von Use Cases, über Implementierung von Geschäftsmodellen und so weiter und so fort, einfach gerne jederzeit auf mich zukommen.
Ja, das werde ich auf jeden Fall, also dein LinkedIn-Profil und auch die Website werde ich auf jeden Fall in die Notizen reinnehmen. Da kann man sich das dann, falls man jetzt im Auto sitzt und nicht gerade Stift und Papier dabei hat, kann man das dann nachlesen. Und an der Stelle, Frank, ich danke dir für deine Zeit, für die spannende Unterhaltung.
Ich danke dir, lieber Götz. Vielen Dank für die Einladung.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Frank Ilk zum Thema Wandelprozesse für Geschäftsmodelle. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 357.
Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.